Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Kenza Aizi-Abu unser Gast. Sie ist Expertin für künstliche Intelligenz und Robotik. Sie arbeitet als Top-Managerin bei IBM und in früheren Stationen war sie bei T-Systems und der Deutschen Telekom. Kenza ist in Marokko aufgewachsen und hat in Spanien studiert, unter anderem auch in China gearbeitet. Für diesen Podcast hatte ich fast die Befürchtung, dass sie was Hochtechnisches mitbringt. Tatsächlich aber hat sie drei sehr, sehr kreative Gegenstände mitgebracht. Und einer davon ist ein echter Management-Hack. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Kenza, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst.
Hi, Andrea. Ja, sehr gerne.
Ich bin schon total gespannt, welche Gegenstände du mitbringst. Du bist ja Expertin für Robotik und für künstliche Intelligenz. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass du mir irgendwas mitbringst, wo ich erstmal nachfragen muss, was ist denn das überhaupt? Was hast du uns denn mitgebracht?
Sehr gut. Überhaupt nicht. Geht in die total andere Richtung. Obwohl ich jetzt... So, ich hatte die paar Sachen schon vorbereitet auf dem Tisch und da stand daneben der Roboter von meinem Sohn, so ein Lego-Roboter. Ich habe auch gedacht, soll ich das mitnehmen? Aber es ist nicht mein Gegenstand, sondern von meinem Sohn. Nee, also die Ingenieurin ist sehr analog und gar nicht so technikverliebt, wie man das erwarten würde tatsächlich. Ich habe drei Sachen. Und jetzt muss ich mit den Werten so ein bisschen kreativ werden. Ne? Ich habe eigentlich nur geschaut, welche drei Sachen habe ich meistens auf dem Tisch, wenn ich arbeite. Und das sind die. Ja, wo fangen wir an? Vielleicht mit dem lustigsten? Schokolade.
Ah, eine kleine Tafel Schokolade, die hat auch irgendein Bild drauf, oder? Beschreib das mal.
Ja, genau. Das ist Schokolade, die ich bekommen habe von einer Kollegin, weil ich eine Veranstaltung bei uns moderiert habe. Mhm. Und sie hat mir Schokolade geschenkt. Ich liebe das. Das ist übrigens mein Lieblings-Speaker-Geschenk. Wenn ich Schokolade kriege, Wein trinke ich nicht. Damit kann ich gar nicht anfangen. Das sammelt sich nur bei uns. Aber Schokolade ist sofort weg. Und ist so eine Wiener Schokolade von Zotta. Und das war eine Mischung aus unterschiedlichen Kakaobohnen aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche Mischungen, die ich jetzt in der Hand halte, ist 90%. Es gab sogar eine 100% dabei, die kann man nicht essen. Eigentlich auch 90% ist für mich zu viel. Zu wenig Zucker drin, ist schon sehr bitter und ein bisschen trocken. Aber Schokolade habe ich immer dabei in der Schublade.
Und für was steht das für dich? Ist das für dich, weil du jetzt gerade die Mischung betont hast, ich weiß, du engagierst dich ja auch sehr für Diversity. Symbolisiert das oder ist es eher sozusagen die Freude am Leben?
Ja, genau. Nee, eigentlich jetzt weniger mit Diversity oder irgendwelchen Werten verbunden, aber eher Werten zu mir selbst. Ich liebe Schokolade und ich esse gerne gute Schokolade. Und ich muss wissen, dass ich Schokolade zu Hause habe. Eigentlich esse ich gar nicht so viel in der Menge, ne, muss ich sagen. Aber ich habe immer eine Schublade in der Küche und dann an meinem Arbeitstisch, wo ein bisschen Schokolade drin ist, wenn ich meine so Zuckertiefen habe oder irgendeine stressige Situation habe oder sowas. Das hilft mir immer so ein bisschen runterzukommen und diesen Moment, deswegen auch gute Schokolade, die zu essen und kurz zu genießen. Ne? Da kommt man so ein bisschen runter oder ich komme dann dadurch runter und kann mich besser konzentrieren auf das, was kommt, was danach kommt. Oder ne, wenn das eine stressige Situation ist, wie gesagt, oder eine nervige, irgendein unangenehmes Telefonat oder so, dann sage ich, so, jetzt brauche ich mal meine Droge.
Deine Droge oder deine Meditation sozusagen.
Genau. Und sie bringt mich wieder in Gleichgewicht.
Ja. Du hast gesagt, du kriegst gerne Schokolade geschenkt. Verschenkst du auch gerne Schokolade? Ist das was du deinem Team gibst, das deinen Kollegen...
Tatsächlich. Ich schenke auch gerne Schokolade, also gerade für Geburtstage oder ja, wenn man so lange nicht im Büro war, ne, also jetzt nach Corona, ab und zu kaufe ich auch einfach Schokolade und nehme sie mit. Oder wenn wir Meetings haben, ne, so kleine, ja, so als kleinen Snack, sag ich mal. Das bereitet mir auch Freude, sie sowohl zu essen als auch zu verschenken, ja.
Und wenn du dich jetzt als Führungsperson anguckst, bist du jemand, die sozusagen die Mama des Teams ist, die Schokolade verschenkt, die mitbringt? Oder bist du so die technisch ganz trockene Ingenieurin, die sagt, okay, ich organisiere hier den Ablauf und den Rest macht ihr selber? Wie würdest du dich beschreiben?
Ja, ihr Ersteres, tatsächlich. Okay. Und das war immer so. Und ja, Mama, weiß ich nicht. Aber ich backe auch gerne. Mhm. Die letzte Zeit habe ich eher weniger Zeit dazu, muss ich zugeben, natürlich mit den Kindern. Aber bei meinem letzten Meeting habe ich auch einen Schokokuchen gebacken und mitgenommen für mein Team. Also Schokokuchen und Schokolade und Erdbeeren. Das finde ich schon wichtig, tatsächlich. So ist es vielleicht auch eine Gastgeberrolle, mit der ich auch sehr aufgewachsen bin. Ich bin in Marokko aufgewachsen und das gehört dazu, dass man gute Gastgeber ist, ne? Und wenn ich ein Teammädchen organisiere, so auch in Berlin, meine Manager sind nach Berlin gereist und das war für mich, ja, ich kann sie nicht mit leeren Händen sozusagen begegnen. Und das habe ich auch immer gemacht, also auch früher, wo ich nicht Führungskraft war, wenn wir ein Meeting hatten, habe ich teilweise auch ab und zu Kuchen gebacken und mitgenommen oder so Snacks mitgenommen und so. Und das war für mich damals auch so eine schwierige Situation, weil ich auch gedacht habe, wie kommt das jetzt an? Also ich war auch zweigespalten sozusagen oder zwiegespalten. Weil junge Frau in einer Männerrunde auch oft die einzige Frau und dann auch noch die jüngste und sie backt auch noch Kuchen und bringt's mit. Das ist halt total klischeehaft Assistentin. Mhm. Ich war aber trotzdem die Projektleiterin. Aber ne, das war so ein bisschen, es sind meine persönlichen Werte, wie ich aufgewachsen bin. Ne, so diese Herzlichkeit, wie man das in Afrika kennt und das, was man hat, teilt man. Und gerade Essen ist total wichtig, um Beziehungen aufzubauen. Ne? Und man kocht für andere, man backt für andere. Ja. Und das ist das, was für mich so tief drin total wichtig ist, was ich gerne mache. Und dann gleichzeitig sagst du, ja, okay, aber du bist jetzt hier in einem Berufsleben in Deutschland, wo, ne, diese auch Klischees gibt und jung und Frau und, ne, und dann backst du auch noch den Kuchen. Wird das nicht eher so diese Stigmata von der Assistentin so, bestärkt oder verstärkt damit? Das waren die Gedanken, die ich vorher hatte. Trotzdem habe ich den Kuchen gebacken und mitgenommen, weil, ne, also diese Werte waren für mich dann doch wichtiger, ja.
Ja, und wie haben deine Kollegen darauf reagiert? Also haben die tatsächlich die Nase so ein bisschen gerollt? Also, ja, was ist denn das? Oder fanden die das eigentlich cool, weil du dich getraut hast?
Ja, wer reagiert schlecht auf einen Schokokuchen, weißt du? Das ist halt auch der Punkt. Natürlich hast du irgendwann mal Leute, die irgendwie wenig Zucker essen oder so, dann entschuldigen sich, dass sie kein Stück davon essen. Aber alle anderen freuen sich. Und das ist halt das, was ich schön finde, ne? Die Freude bei den anderen zu sehen und das finde ich, das ist halt viel, viel wichtiger als andere. Deswegen habe ich mich nie davon bremsen lassen, dass es jetzt irgendwie komisch ankommen könnte oder so, sondern eher gesagt, okay, das Risiko besteht vielleicht bei dem einen oder anderen, aber es ist mir auch egal, ich bin halt so und ich backe den Kuchen und nehme ihn mit. Ach, lustig. Ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht, bis jetzt zu der Frage.
Du hast ja gerade erzählt, dass du in Marokko aufgewachsen bist und eben diese Gastfreundschaft mitgebracht hast. Irritiert dich das, dass die Deutschen im Arbeitsleben so steril sind im Vergleich dazu?
Also ich kann den Arbeitsplatz nicht wirklich vergleichen, weil ich ja Marokko mit 18 verlassen habe. Dort habe ich ja nicht gearbeitet. Ne? Ich bin nur zur Schule gegangen und habe dann zum Studium bin ich nach Spanien gegangen erstens. Deswegen diese Vergleich vom Arbeitsplatz habe ich nicht. Mhm. Aber von dem menschlichen Verhalten schon, ne? Natürlich ist es ja komplett anders. Also es ist ja fast Tag und Nacht, was das angeht. Ich finde, hier braucht es vielleicht nur länger, um näher an die Leute ranzukommen. Ne? Also am Anfang, wenn man neu ist, die Leute nicht kennt, ist man vielleicht ein bisschen distanzierter. Und das ist halt in Marokko eher nicht. Es gibt weniger Distanz. Und manchmal ist es ja auch nicht schön, wenn man Menschen überhaupt nicht kennt und sie kommen und fassen einem an und küssen und so, ne? Und wollen Sachen mit dir teilen und sagt, oh, ich kenne dich gar nicht, ich will ja gar nicht deinen Kuchen essen. So, ein bisschen übertrieben, aber deswegen nichts ist nur gut oder schlecht, sondern immer so ein bisschen die Balance ist wichtig. Und hier ist es so, das dauert meistens länger, bis man näher kommt, aber dann sind die Menschen auch herzlich. Hm. Und ja, ich finde diese Umarmung, die man in Deutschland hat, das ist auch etwas, was mich positiv überrascht hatte. Also man umarmt sich nicht in allen Ländern, wenn man Leute sieht. Als vielleicht ein Kuss im Mittelmeerraum, ne, so diese zwei Küsse oder Handschütteln in anderen Ländern. Oder ich sage mal, in Japan ist ja nur Beugen. Okay, Japan ist natürlich extrem, was Distanz angeht. Aber dieses Umarmen in Deutschland passt irgendwie nicht zur Kultur, finde ich. Also deswegen war es für mich so eine positive Überraschung, weil auf der einen Seite hast du diese Distanz und jeder, ne, so hat seinen Abstand und seine private Quadratmeter, sag ich mal, näher darf man nicht rankommen. Aber wenn man die Leute kennenlernt, ne, dann kriegt man halt diese Umarmungen, wenn man die Menschen sieht, und das ist dann doch viel mehr Nähe als jetzt ein Kuss auf der Wange schnell.
Das stimmt.
Also es fließt viel mehr Energie, wenn man einen Mensch umarmt, viel mehr Wärme, viel mehr Gefühle, finde ich.
Das heißt, die Deutschen sind gar nicht so distanziert, wie sie selbst glauben, vielleicht.
Ja, ist interessant. Also bei einigen Sachen nicht, bei anderen schon. Und ich finde, mit unseren Freunden, mit Leuten, mit denen man befreundet ist, ist nicht mehr so distanziert. Es ist nur dieser erste Kontakt, ne? Mhm. Oder Leute, die man halt nicht kennt. Da schon. Ja. Aber genau, wenn man dann so die erste Hürde geschafft hat, dann ist wieder alles gut.
Dann läuft es. Sehr gut, sehr gut. Was hast du denn als zweiten Gegenstand mitgebracht?
So, den Elmo.
Oh.
Ein Plüschtier.
Sehr hübsch. Ist das deines oder von deinen Kindern?
Ist meins. Aber ich habe es ja für mich gekauft. Aber meine Tochter liebt ihn. Und ich muss ihn die ganze Zeit suchen, obwohl ich ihn eigentlich an meinem Arbeitstisch brauche. Denn
beschreib ihn mal ein bisschen für unsere Hörerinnen.
Genau. Elmo ist ein Charakter von der Sesamstraße. Das ist der rote Monster. Also was heißt Monster? Nee, der rote, das rote Plüschtier. Ich weiß nicht, wie man die beschreibt in der Sesamstraße. Und diese Puppe... Elmo, E-L-M-O, steht in Englisch auch für Enough, Let's Move On. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, als ich meine Design Thinking Facilitator Ausbildung gemacht habe, dass es immer ganz gut ist, so einen Gegenstand zu haben oder diesen Satz zu nutzen, wenn man in Diskussionen gerät, die einfach zu lange sind, die nicht zielführend sind, dass man diese Diskussion stoppt, aber auf eine unpersönlichen Ebene, ne, dass man nicht sagt, okay, zwei Menschen diskutieren und du musst dieses Workshop moderieren oder dieses Meeting moderieren und dann sagst du, okay, es reicht jetzt, ne, wir hören auf, nächster Punkt oder wie auch immer, das ist ein bisschen konfrontativ. Und wenn man diese Plüschtier in, ne, so einfach in die Luft hebt und sagt, okay, zeigt, dann sehen es die Leute sofort und alle wissen, okay, das war jetzt so lange diskutiert, wir sollten zum nächsten Punkt gehen. Und ich habe das die ersten Male einfach mit einem Foto gemacht. Also ich habe mir ein Foto von Elmo ausgedrückt und dann habe ich es auch mitten im Tisch gestellt und habe gesagt, jeder im Tisch, der sitzt und das Gefühl hat, wir diskutieren jetzt so lange über irgendein Thema, kann dieses Foto hochheben. Und das kann jeder machen, also nicht nur der Moderator, sondern jeder Teilnehmende. Und das haben die Leute auch total gerne genutzt. Ne, weil oft ist es tatsächlich so, da diskutiert man über irgendein Thema und dann zwei Leute, ne, fangen in so eine heiße Diskussion und wollen gar nie aufhören und die anderen sind gelangweilt und es ist am Ende gar nicht so relevant für alle. Und jeder sollte diese Befähigung haben, das Gespräch zu stoppen, ohne dass die anderen beleidigt sind. Und das klappt ganz gut mit Elmo. Und genau, deswegen habe ich mir jetzt auch das Plüschtier besorgt und ich habe es auch meinen Managern verschenkt.
Sehr gut.
Damit sie es auch nutzen. Und für mich war es auch so, dass ich bin ja auch neu in diesem Team. Ich habe im Dezember letzten Jahres übernommen und das Team bestand schon. Also ich kam nur als Chef später dazu. Und das ist ja auch immer, ne, es braucht so ein bisschen seine Zeit, um Vertrauen zu bilden, um die Leute auch zu befähigen, dass sie den Mund aufmachen und sagen, Kenza, hör jetzt auf, du nervst. So ein bisschen, und das finde ich, so gerade wenn man Chef ist und neu, ist total schwierig. Das sagen die Leute ja nicht sofort. Ne? Und, ja. und deswegen habe ich denen das auch verschenkt, weil ich gesagt habe, hier, ihr kriegt von mir das Erlaubnis, den Ellenbogen zu heben, wenn ich euch nerve oder wenn ich zu lange über irgendwas diskutiere, wo ihr keinen Bock habt, und dann habt ihr nicht das Gefühl, dass ihr eure Chefin konfrontiert sozusagen.
Verstehe. Und habt ihr das in digitalen Zeiten auch geschafft? Also während Corona nehme ich an, habt ihr auch viel Videocalls gehabt statt physische Meetings? Hast du da den Elmo sozusagen auch auf dem Tisch?
Und genau, deswegen brauche ich das Ding an meinem Arbeitstisch, dass ich in die Kamera halten kann.
Ja.
Und die anderen genauso. Weil bisher war das nicht notwendig, dass jeder ein Plüschtier hat. Wir hatten ein Foto auf dem Tisch für alle.
Ah, und jetzt hat jeder zu Hause.
Jetzt
verstehe ich. Ja. Sehr gut. Das heißt aber auch, dir ist eine gute Gesprächskultur wichtig, oder treibt dich da eher der Effizienzgedanke, dass du sagst, die Meetings dauern alle zu lang, wir müssen hier gucken, dass wir unsere Agenda durchkriegen?
Was getriggert hat, dass ich die Plüschtiere kaufe und ihn verschenke und nutze, ist die Gesprächskultur tatsächlich, ja. Ja. Weil ich meine, ich habe schon ein gutes Gefühl bei meinem Team, dass sie mir auch die Sachen sagen, wenn es ihnen nicht passt. Nichtsdestotrotz wollte ich noch deutlicher signalisieren, dass sie mir auch Feedback geben und kritisches Feedback geben und dass sie nicht einfach Sachen annehmen oder machen, weil ich sie gesagt habe, weil ich der Chef bin, sondern dass ich gerne und ernsthaft ihre Meinung hören möchte und auch hören möchte, nein, das ist Quatsch, was du sagst. Und deswegen dachte ich, okay, es ist dann doch symbolisch, ne? Du gibst irgendwie, ich habe das Gefühl, oder zumindest ist meine Intention, dass ich sage, okay, mit diesem Plüschtier gebe ich ihnen die Macht, dass sie den Mund aufmachen. Und es ist auch haptisch. Sie haben es in der Hand, sozusagen, dass sie auch dran denken, wenn sie das Plüschtier sehen auf dem Tisch.
Ja. Was ich spannend finde, ist, dass du damit ja auch eine Führungskultur verkörperst, die ganz anders ist als eine traditionelle hierarchische Führungskultur. Ne? Weil da ist ja der Manager der sagt, wo es lang geht, und die anderen folgen. Wie siehst du dich denn als Führungskraft?
Ja, absolut. Und das ist tatsächlich so. Und deswegen habe ich es auch so gemacht, weil ich dachte, ich sag's zwar, bitte sagt mir eure Meinung oder was denkt ihr dazu? Und wenn ich One-on-Ones habe, dann frage ich auch explizit nach Feedback. So, jetzt hätte ich gerne so, wie war ich die letzten Monate? Was kann ich verändern? Etc. Aber in den großen Runden habe ich natürlich auch so Sachen erlebt, wo keiner sich beschwert hat, wo es nachher aber nicht wirklich umgesetzt wurde. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, sie waren damit nicht einverstanden. Und das fand ich schon ein bisschen enttäuschend im Sinne von, Mensch, wenn die nicht einverstanden seid, dann sagt's doch.
Ja.
Ne, es hilft gar nicht, dass ihr alle zunickt und dann doch nicht macht. Weißt du, mir ist diese Konfrontation, auch wenn sie unangenehm ist in dem Moment, aber viel, viel, viel ehrlicher und ich hab sie lieber, ne? Dann weiß ich zumindest mal, worauf ich mich verlassen kann, ne? Und natürlich sind nicht alle Entscheidungen, die man trifft, gut und auch nicht alle Entscheidungen, die man trifft, änderbar oder verhandelbar, ne? Also ich kriege natürlich auch Vorgaben, die ich umsetzen muss, und das ist ja auch gut so. Ich sag mal, so eine Firma, die muss ja gerade Großfirmen, ist eigentlich klein, groß und klein und groß ist egal. Einige Sachen muss man umsetzen, damit der Gesamtkonstrukt funktioniert. Andere Sachen kann man verhandeln und verändern. Und es ist auch wichtig zu wissen, was ist verhandelbar, ne? Und was ist nicht verhandelbar. Und auch wenn ich sage, es tut mir leid, das ist Kacke, müssen wir trotzdem machen. So, Punkt. Das auseinanderzuhalten ist wichtig. Und dann die Sachen, die verhandelbar sind, da hätte ich aber schon die Meinung und ne, wie man es auch anders machen könnte, dass es den meisten Leuten passt. Und ich finde, das reicht nicht nur beim Sagen, man muss es natürlich auch vormachen, das ist klar. Trotzdem dachte ich für mich, okay, vielleicht wäre das mit dem Plüschtier eine kleine Hilfe, um das auch nochmal deutlich zu signalisieren. Und wie gesagt, ich finde immer das Haptische, es hat eine andere Komponente, da kommt ein anderer Sinn, ne, in Frage. Dann hast du auch noch den Taktsinn zusätzlich zum Hören und so.
Und wird das angenommen? Also nehmen deine Teammitglieder das an und heben ihren Elmo hoch?
Ja, lustigerweise, wenn wir zusammensitzen schon und in der Webex noch nicht. Wir müssen uns noch öfter dran gewöhnen, tatsächlich. Aber die Reaktion drauf war auf jeden Fall gut, ja, ja, ja. Also es wird genutzt, wenn wir zusammensitzen, wird es genutzt, ja, tatsächlich.
Sehr gut.
Ja, und generell habe ich auch das Gefühl, dass es schon dazu geführt hat, dass sie verstanden haben, dass ich das ernst meine mit dem Feedback.
Und fällt dir das leicht, das auch anzunehmen? Also wenn dann, es kann ja auch mal ein hartes Feedback kommen. Wie gehst du damit um?
Du, ich sag ja, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Das ist auch immer das Interessante. Weißt du, zu der alten Führungskultur, finde ich, es besteht im Raum dieses Verständnis, dass ein Chef alles wissen muss und alles besser macht und perfekt ist und allen gleiche Wertschätzung zeigt und etc. etc. Und das ist eigentlich eine Erwartung, die überhaupt nicht realistisch ist. Hm. Weil auch die Chefs sind Menschen und auch die machen Fehler und auch die entscheiden falsch und auch die sind nicht über alles informiert und auch die haben Lieblinge. Hm. Es ist ja schon schwer mit den eigenen Kindern, ne? Also das gibt ja kein Eltern zu, dass man das eine Kind lieber mag als das andere. Aber natürlich ist es anders. Und das ist mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, ja genauso. Ne? Und es ist ja auch normal und es ist gut so. Wir haben nicht dieselbe Chemie mit allen Menschen. Wir können nicht alle Menschen gleich mögen. Und klar muss man aufpassen, dass man das nicht zeigt oder dass man alle fair behandelt. Es ist richtig, das ist ja auch die Aufgabe. Aber ich finde, es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass auch Chefs Menschen sind. Und natürlich, wenn jetzt, um auf deine Frage zu reagieren oder zu antworten, natürlich, wenn es kritisches Feedback kommt, gefällt es mir auch nicht, ne? Und da muss ich mich dran gewöhnen, erstmal so zu schlucken, nie sofort zu antworten, drüber nachzudenken, mich zu bedanken für das Feedback. Oder manchmal, wenn ich schnell reagiere und so ein bisschen, jetzt nicht stinkig, ne, aber wenn mir irgendwas gesagt wird, was mir nicht gefällt, dann sage ich auch, nee, finde ich nicht so oder ne, habe ich nicht so gedacht, gemeint, gemacht, wie auch immer. Das ist die erste Reaktion, aber ich versuche schon zu reflektieren und mich nachher bei den Leuten nochmal zu melden und mich zu entschuldigen, wenn es falsch war.
Ja.
Das mache ich schon. Und auch daran sind sie nicht gewöhnt, das merke ich schon, ne, also teilweise überlege ich mir, entschuldigst du dich vielleicht doch zu viel? Also es ist immer so ein bisschen diese Balance. Ich mache es jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber wenn ich merke, das war nicht richtig von mir, was ich gesagt habe oder vielleicht war ich auch zu kritisch oder so, dann schreibe ich nachher schon eine kurze SMS oder sowas und sage, hey, sorry, ich war vorher vielleicht ein bisschen zu kritisch oder ich habe falsch reagiert, war nicht so gemeint, ist nicht persönlich, hat mit dir nichts zu tun, ich hatte vorher auch ein schwieriges Gespräch, wie auch immer. Ne? Also ich versuche das in Kontext zu bringen, in die Situation zu bringen und ein bisschen zu entpersonalisieren und auch hier einfach zu sagen, ja, ne, also wie gesagt, auch ich bin ein Mensch und auch ich habe Impulse, die vielleicht im ersten Moment nicht in Ordnung sind. Und da sieht man wieder, dass es auch für viele etwas neu ist, tatsächlich. Hm. Also sind mitten in der Wandlung von Command und Control, von ne, Chef, der alles weiß, der gefolgt werden muss und mit dem man nicht diskutiert, zu partizipative Führung, wo eigentlich alle eine berechtigte Meinung haben und die genauso wertvoll ist wie die der Führungskraft. Wir befinden uns in dieser Transformation und deswegen ist es jetzt für einige Leute auch ein bisschen irritierend, ne, dass sie sich erst darauf umstellen oder darauf einstellen müssen, ne, so von der alten Führung, also mein Chef, von dem ich das übernommen habe, ist auch toll. Der war auch wirklich, wirklich so und ich freue mich, ich habe ihn jetzt weiterhin als Chef, der ist nur eine Ebene gerutscht und ich kam dazwischen. Aber sie kennen das halt von anderen nicht. Ne?
Klar.
Das war eher anders, wo klare Ansagen gab im Sinne von, okay, so ist das und ihr macht's jetzt, weil ich der Chef bin.
Ist ja auch bequemer, oder, für die Mitarbeiter, weil da muss man nicht so viel nachdenken.
Das ist genau der Punkt und das kommt auch nicht bei allen Menschen gut an.
Mm.
Das habe ich auch gemerkt, weil partizipative Führung bedeutet ja auch, dass du Verantwortung abgibst an andere oder teilst mit den anderen.
Ja.
Und auf dem Papier wollen erstmal alle mehr Verantwortung haben, aber in der Praxis wollen sie nicht alle haben, weil Verantwortung bedeutet ja auch Aufwand. Mhm. Es ist Arbeit, ne? Du musst dann Sachen selbst entscheiden, du musst Sachen selbst gestalten, du musst damit umgehen, dass, wenn die Mitarbeiter nicht zufrieden sind, dass sie sich bei dir beschweren, ne? Weil wenn du sagst, ach, die Chefin wollte das so, ne? Dann schiebst du die Verantwortung weiter. Mhm. Wenn du Teil der Entscheidung warst, kannst du sie nicht mehr so einfach weiterschieben. Ja, dann musst du auch dich rechtfertigen, warum das so entschieden wurde und so. Ja. Und natürlich ist es für die Menschen auch anstrengender. Und das wollen auch nicht alle. Also viele blühen in diese Aufgabe auf, finden es toll, dass sie mitgestalten und mitreden können. Und andere dagegen, das ist denen einfach zu much. Das ist wie, es ist mir zu chaotisch. Jetzt brauche ich eine klare Ansage und die folge ich. Und Entscheidung musst du treffen. Dafür bist du der Chef, dafür kriegst du das Geld. Ne? Also das ist schon, ja, auch hier sieht man, es gibt kein Patentrezept.
Ja.
Ne? Also dieser Führungsstil ist auch nicht für alle.
Ja. Das stimmt. Hätte ich jetzt so einen schönen roten Elmo wie du, würde ich ihn jetzt hochheben und dich nach dem dritten Gegenstand fragen.
Wir haben genug gequatscht.
Ja, so, hier.
Oh, was ist das? Ist das eine Ampel?
Ah, es ist eine Ampel tatsächlich.
Ah, okay.
Hat mein Mann gebastelt.
Aus Pappe ist das, oder?
Das ist für unsere Kinder. Mhm. Seit wir im Homeoffice arbeiten. Wir hatten in der Corona-Zeit ja schwierige Zeit mit zwei Kindern zu Hause und eins davon war es 4,5 Jahre alt war und das andere eine Woche alt.
Oh, wow.
Auf jeden Fall, ja, schwierige Zeit. Wir waren auch zur Therapie und die Therapeutin hat uns empfohlen, so eine Ampelsystem einzuführen mit dem Großen. Damit wir ihn signalisieren, also wenn die rote Ampel ist, Farben verstehen Kinder viel einfacher als Wörter oder was anderes. Wenn diese rote Ampel neben meinem Arbeitstisch liegt und der ist rot, er weiß, er in dem Moment bin ich auf gar keinen Fall erreichbar. Also der darf nicht zu mir kommen mit irgendwas. Mhm. Wenn sie grün ist, darf er kommen. Wenn sie gelb ist, naja, so irgendwie vorher fragen. Mhm. Und genau, das steht jetzt auf dem Arbeitstisch. Ja. Ich habe sie ehrlicherweise nicht so viel genutzt. Aber was super interessant war, vor ein paar Wochen saß ich da und habe gearbeitet. Mein Sohn war zu Hause, der war irgendwie krank oder irgend sowas. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, Leo, es geht gerade, bitte, es geht gar nicht gerade. Und dann hat er die rote Ampel mir gezeigt und hat sie, ne? Also es war auf gelb irgendwie und er hat es gedreht und hat sie auf den Tisch gelegt und sie davon, hier, nutzt doch dein System. Dann weiß ich, dass es rot ist. Und das fand ich so ein bisschen, hier wieder Feedback. Ich fand es als Reflexionspunkt total wichtig und schön. Ne, dass er sagt, hier, wir haben uns über ein System geeinigt und du folgst es nicht oder ich hätte dich nicht genervt, wenn du deine Aufgabe gemacht hättest und zwar die, ne, die Ampel auf Rot zu setzen.
Stimmt.
Das fand ich ganz gut und deswegen dachte ich, okay, ich sollte es eigentlich mehr nutzen. Das ist, zeigt ja auch so einen Respekt wahrscheinlich dem Kind gegenüber. Ne? Er ist inzwischen jetzt auch 7 und versteht ein bisschen mehr als vor 2,5 Jahren. Genau, dann hat man nicht diese aggressive Konfrontation der Ablehnung, ne? So, geh weg, jetzt kann ich nicht.
Stimmt.
Ich meine, ich habe ja generell kein Problem damit, meine Kinder in die Kamera zu halten und das haben schon alle gesehen, bis zum CEO in auch im Executive Meeting und weil ich sage, hey, so ist das Leben und nach 2 Jahren soll es alle verstanden haben und wenn meine Kinder krank sind, zu Hause sind und ich ein Meeting habe, dann sind sie halt auf dem Schoß und ist halt so Pech gehabt. Das heißt, es ist gar nicht, dass ich versuche, meine Kinder zu verstecken, so ist es nicht gedacht, aber wenn sie zu Hause sind, die kommen natürlich jede 10 Minuten und wollen irgendwas und ne, dann hat man Gespräche wie jetzt so ein Podcast, sage ich mal, wo du keine Störungen haben möchtest. Die sind dann nicht so gut wie in einem anderen Meeting, der vielleicht ein bisschen entspannter ist. Und dafür ist die Ampel wichtig, um das zu unterscheiden. Dass sie wissen jetzt nicht, aber irgendwann wird schon möglich werden, wenn die Ampel dann wieder grün ist.
Das bringt mich so auf einen weiteren Gedanken. Das zeigt dir so ein bisschen auch die Grenzen auf, ne? Wo man seine eigenen Grenzen zieht. Das war ja auch ein Thema in der Pandemie, dass man irgendwie Arbeit und Privates so ineinander geflossen sind, dass manche ja nur noch gearbeitet haben, ne? Weil man saß sowieso zu Hause. Wie ging dir das? Tust du dich leicht damit, deine eigenen Grenzen da zu setzen? Oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ist es eine Disziplin auf jeden Fall, die man antrainieren muss. Und ich finde, die Kinder setzen diese Grenzen. Es ist tatsächlich viel einfacher für Eltern, Schluss zu machen, als oder für Menschen, die andere Menschen pflegen, ne? Wie auch immer. Es müssen jetzt nicht Kinder sein, es können auch Ältere, also die Eltern oder so. Wenn du so eine Verantwortung hast über die Arbeit hinaus, dann gibt es einen Feierabend.
Ja.
Du kannst es nicht verschieben, ne? Also wenn ich meine Kinder abholen muss, dann ist mein Feierabend sogar früher, wenn ich sie nicht abholen muss. Aber irgendwann, ich sag mal so spätestens um 18 Uhr, muss ich aufstehen und kochen, damit sie essen. Weil 18.30 Uhr ist Theater, wenn das Essen nicht auf dem Tisch ist. Und das heißt, was die Grenze angeht, ist es klar, ne? Es ist wirklich eine harte Deadline. Da haben die Kinder Hunger, ich muss kochen. Das ist nicht verschiebbar. Die Grenze, die mir fehlte im Homeoffice, war, ich bin vom Arbeitstisch direkt zum Herd gegangen. Und das fand ich wahnsinnig schwierig, weil man keine Zeit hat zum Runterkommen, zum Umschalten gedanklich. Ja, wenn man ins Büro gefahren ist, hattest du dann die Zeit, die Fahrzeit, wo du so ein bisschen runtergekommen bist. Du hast deine Gedanken so, ne, zu Ende gedacht, sortiert, dich auf den Haushalt umprogrammiert im Gehirn, ne? Vielleicht auf dem Weg dahin auch noch Brot gekauft oder irgend sowas, ne? Und du bist schon im Haushaltsmodus. Jetzt komme ich nach Hause, was kochen wir, was essen wir, ne? Und du kommst nach Hause und du bist schon empfänglich, du bist bereit, um deine Familie zu empfangen. Und diese Wechsel jetzt vom Arbeitstisch direkt in die Küche, immer noch in Arbeitsklamotten angezogen, sage ich mal, und dann schnell kochen zu müssen, das finde ich wahnsinnig schwierig, weil es geht einfach viel zu schnell.
Ja.
Ne? Und da stehe ich da und muss gleichzeitig dran drüber nachdenken, was koche ich jetzt? Die Kinder sind schon am schlechte Laune haben und ein simpel 10-jähriger Hunger oder was gibt's zum Essen? Und der Große, der versteht gar nicht, dass er Hunger hat. Der ist halt nur schlecht gelaunt. Die Kleine versteht schon, Essen, ruft sie dann, die ist 2, aber sie versteht schon, dass sie Hunger hat. Der Große immer noch nicht. Der ist dann nur schlecht gelaunt und brüllt und hat nicht verstanden. Ja, isst doch jetzt irgendwas, schieb irgendwas, um Zeit zu gewinnen. Und das parallel zu, was war gerade in dem Gespräch und was muss ich noch als To-Do noch erledigen oder was muss ich bis morgen fertig machen oder so, ne? Das finde ich halt eine Herausforderung.
Das heißt, es wäre höchstens eine Möglichkeit gewesen, noch zwischendrin ein Stück Schokolade zu genießen am Schreibtisch, oder? Um kurz runterzukommen. Womit
du, wir den das, Bogen wieder. Ja, mein erster Impuls ist tatsächlich, wenn die Kinder so durchdrehen, dass ich ihnen auch so ein bisschen Schokolade gebe oder so, ich sage, okay, da haben sie ein bisschen Zucker. Dann können sie die halbe Stunde warten, bis ich koche. Aber das versuche ich nicht zu machen, weil eins sollen sie sich nicht dran gewöhnen und dann Zucker um 18 Uhr den Kindern zu geben, ist natürlich ein Garant dafür, dass sie nicht um 20 Uhr im Bett sind. Deswegen, das ist immer so, oh, hin und her.
Das stimmt. Wunderbar. Lieber Kenzer, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es ein sehr kurzweiliges Gespräch. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Das war die 27. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und wir hören uns das nächste Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.